So, dann, ups, jetzt laufen die Aufnahmen und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus der Dorotheenstraße. Du musst mir nur mit der Hausnummer auf die Sprünge helfen.
101.
101. Okay, und dann darfst du auch gerne verraten, wer du bist, was du machst und woher du kommst.
Hallo, ich bin Martin Gassner-Herz. Die Frage, wer bist du, ist immer eine ziemlich fiese Frage, weil man kann sie entweder beantworten mit so einem Steckbrief, oder eigentlich ist die ja tiefer, aber jetzt wird es schon philosophisch. Wir machen mal Steckbrief. Martin Gassner-Herz, Abgeordneter für die FDP aus dem Wahlkreis Offenburg. Mhm. Seit dieser Wahlperiode frisch mit dabei, seit Oktober. Und was mache ich? Ja, ich habe das eigentlich schneller rausgefunden, was ich hier machen muss, als ich vermutet habe. Ich bin jetzt im Ausschuss für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Mhm. Und werde da verschiedene Berichterstattungen haben von bürgerschaftlichem Engagement über Kinderwunsch, vor allem noch unerfüllte Kinderwünsche, Jugendaustausch und das große, große Thema Kinderchancengeld. Genau, das treibt mich um. Mittlerweile, davor war ich 7 Jahre Sachbearbeiter im Jobcenter.
Aha.
Also sehr nah an der Realität. Habe irgendwann mal Politikwissenschaften studiert. Ich bin 36 Jahre alt und verheiratet und habe 2 Schildkröten.
Und habe 2 Schildkröten. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Info.
Ja, selbstverständlich.
Und ich habe auch gehört, dass dir Schildkröten gewissermaßen mal zu einem Stipendium geholfen haben. Magst du davon mal erzählen?
Also, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber es ist zumindest eine gute Anekdote. Und bei mir läuft es manchmal so, dass ich irgendwann Geschichten so oft erzählt habe, dass sie vielleicht irgendwann Mythos und Realität verschwimmen. Jedenfalls begab es sich, ich habe mich beworben bei der Naumann-Stiftung als Stipendiat und war dann da in diesem Vorstellungsgespräch. Und dann wurde ich gefragt, wenn Sie ein Tier wären, was für eins wären Sie denn? Und wie aus der Pistole geschossen, sage ich, ich wäre natürlich eine Schildkröte. Und dann gucken mich die 3 gegenüber an und sagen, wie kommt man denn auf eine Schildkröte? Weil alle sind ein Adler oder ein Bär oder ein Löwe, irgendwie was Starkes, und Sie sind eine Schildkröte. Dann durfte ich mir innerhalb von 10 Sekunden überlegen, was denn so vorteilhafte Eigenschaften von der Schildkröte sind, außer rumliegen in der Sonne, was für die Schildkröte wieder vorteilhaft ist, aber man will ja zielstrebig wirken. So, und dann habe ich gesagt, so eine Schildkröte ist durch nichts klein zu kriegen,
mhm,
und sie ist unfassbar hartnäckig.
Mhm.
Besonders wenn es ums Essen geht. Dann haben alle sich kaputt gelacht, weil ich man sieht mir an, dass ich das Leben gerne genieße. Und ja, dann haben die gesagt, das ist irgendwie so ein irrer Vogel, den müssen wir aufnehmen.
Ach schön, dann hat das geklappt.
Genau.
Okay, und du hast gesagt, du hast irgendwann mal Politikwissenschaft studiert.
Genau.
Hast du direkt nach der Schule damit angefangen und hast du das dann auch durchgezogen, das Studium? Oder
ja,
wie war dein akademischer Werdegang?
Überhaupt, mein ganzer Werdegang war so sehr blümchenwiesenmäßig, wie man sich das so mittelschichtig vorstellt. Also bin auf dem Dorf aufgewachsen, dann da in die Grundschule, dann aufs Gymnasium, bin auch nie sitzen geblieben, obwohl es manchmal knapp war.
Mhm.
Meine Eltern haben mich zur Nachhilfe gefahren. Also richtig ganz typisch, wie man sich das vorstellt. Und bin dann nach der Schule direkt zum Studium. Da war eigentlich das Einzige, was will ich denn machen? Und dann war ich da schon bei den Julis und dann dachte ich mir, Politik finde ich irgendwie geil. Dann mache ich das mal und mal gucken, welches Taxi ich dann fahren darf. Es hat dann eigentlich hat dann gut geklappt. Ich habe sogar, obwohl ich nicht so einen guten Bachelor hatte, war ich schnell genug dran, dass ich noch einen Masterplatz bekommen habe.
Ah.
Da war ich dann gut. So war das Studium. Dann, was macht man so mit dem Politikstudium? Ich habe dann bei meiner Vorgängerin in meinem jetzigen Wahlkreis im Wahlkreisbüro gearbeitet. die mir dann irgendwann eröffnete, dass sie aufhören will. Und dann bin ich zur Bundeswehr. Fertig ausstudiert mit 26 als alter Opa nochmal knapp anderthalb Jahre zur Bundeswehr, weil ich immer rumgelaufen bin und gesagt habe, Wehrpflicht muss man abschaffen. Mhm. Habe mich auch nicht zwingen lassen, war völlig untauglich natürlich, als ich hätte noch müssen.
Ja.
Und dann, als es freiwillig war, habe ich gesagt, ist doch eine coole Aufgabe, will ich machen. Okay. Und also zwingen habe ich mich nicht lassen, dann habe ich musste ich noch ganz schön streiten mit der Bundeswehr, dass ich wieder tauglich sein konnte danach.
Mhm.
Und dann haben sie mich genommen, dann habe ich das anderthalb Jahre gemacht und das war eine sehr eindrückliche Zeit für mich, denn ja, ich war schon relativ alt und eben Masterstudium schon hinter mir, älter als viele der Ausbilder, vom Abschluss her natürlich auch höher als viele der Ausbilder. Und habe dann festgestellt, dass ich da Kameraden hatte, die nicht dümmer waren als ich, nicht fauler waren als ich, einfach eben diese Blümchenwiese, die ich vorher beschrieben habe, nicht hatten und dann keinen Schulabschluss hatten oder so.
Ja.
Und dann, ja, wenn dann plötzlich die Aufgabe die gleiche war, hat man dann keinen Unterschied mehr gemerkt. Ja, und das hat mir zu denken gegeben, wie viel Glück ich eigentlich hatte im Leben und wie schwierig es manch andere haben oder dass das halt manchmal nicht so zusammenpasst, was jemand eigentlich kann und dass der dann seine Talente nicht ganz heben kann oder zumindest nicht in Zettel umwandeln kann, die ihm nachher Türen öffnen ins Leben. Und das hat mich ziemlich beschäftigt. Und habe mich dann eben auch in diesen Sozialbereich gebracht. Und dann war ich da 7 Jahre im Jobcenter. Und da hatte ich also auch mit Menschen zu tun, die eben nicht nur die Blümchenwiese kennen, sondern die Realität. Und das hat mich sehr beschäftigt und bin sehr froh, jetzt in meinem jetzigen Job das zu wissen, wie denn die Realität von anderen Leuten so aussieht. Ich glaube, das ist ganz schön wertvoll.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, Lebensrealitäten wahrzunehmen ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft, wenn man später in die Politik geht.
Ja, unbedingt. Vor allem, weil man auch noch nicht vergessen muss, ich glaube, dass alle Politiker aufrichtig daran interessiert sind, die Realität wahrzunehmen. Also es ist ein Job für neugierige Menschen.
Ja.
Und den macht man auch nur, also ich glaube, jeder von den Kollegen steht morgens auf und denkt, ich muss es da raus in die Welt retten, weil sonst tut's keiner.
Mhm.
Also man will irgendwas zum Guten verändern und dazu gehört, dass man die Realität sieht. Aber es ist manchmal auch verdammt schwierig, dass man das, was man an Infos bekommt, die haben manchmal auch nicht so viel mit der Realität zu tun. Also ich bei der Bundeswehr gibt es da einen Ausdruck dafür, des Klarmeldens. Ja.
Mhm.
Es geht dann so beispielhaft, ja, wenn es darum geht, irgendwo ein Büro einzurichten, ja, dann ist die Realität, wir wissen, wo wir morgen den Raum bekommen. Ja. Mhm. So. Und dann wird gemeldet, ja, also demnächst ist das Büro einsatzfähig.
Mhm.
Eine Stufe drüber heißt, Büro ist fast einsatzfertig. So. Und dann geht es immer weiter.
Mhm.
Und dann irgendwann der General oben denkt, ja cool, die können ja jetzt voll arbeiten.
Ja.
Dann kann ich die mal vollballern mit Arbeit. Und in Wirklichkeit sind die noch damit beschäftigt, einen Block und einen Stift zu besorgen. Ja.
Mhm.
Und die Ketten sind manchmal lang, die so Informationen brauchen. Und das muss man sich bewusst sein, weil man sonst Entscheidungen trifft, die einfach dann auf der anderen Seite völliger, ja, also dann einfach zur Realität nicht mehr passen.
Mhm.
Und dann entstehen solche Dinge, was ist denn hier eigentlich los? Was machen die da oben eigentlich? Und das wollen wir, glaube ich, alle vermeiden.
Mhm. Ja. Du hast gesagt, du hast dann im Wahlkreisbüro deiner Vorgängerin gearbeitet.
Ja.
Wer war das?
Das war Sibylle Laurisch, die spannenderweise auch Vorsitzende vom Familienausschuss war.
Ah, okay.
Und ja, irgendwie gibt es da große Fußstapfen, die ich jetzt versuchen darf zu füllen.
Also es bleibt,
echt irre spannend.
Es bleibt quasi in der Wahlkreisfamilie.
Ja, na klar. Auch super interessant übrigens, was die im Wahlkreis da alles geschafft hat, was man woanders nicht mit der nicht im ersten Gedanken mit der FDP verbindet.
Mhm.
Wir haben, glaube ich, eins der stärksten Frauenhäuser überhaupt. Und daran ist sie schuld.
Aha.
Und wenn man da reingeht und sagt, man ist von der FDP, ist, glaube ich, die Reaktion darauf bei uns so freundlich wie in sonst keinem anderen Frauenhaus. Und da sieht man also, dass es sich auch lohnt, vor Ort wirklich an der Realität zu arbeiten und sich um echte Probleme von echten Menschen zu kümmern. Und das sind echte Probleme in so einem Frauenhaus, die da bewältigt werden. Ja.
Das glaube ich. Und bist du dann auch vor Ort in der FDP eingestiegen bei den Julis?
Nee, das habe ich vorher schon gemacht, um Himmels Willen. Ich,
So, und wie bist du bei den Julis gelandet?
Das wie bin ich? Ach,
vorab.
Ich komme wieder zum Geschichtenerzählen. Ja,
also, ja, bitte.
Es begab sich. Ja. Ich war ungefähr 8 Jahre alt oder so.
Und oh, das ist sehr früh.
Muss ich, ja, da war ich noch nicht bei den Julis. Aber da muss ich irgendwo im Fernsehen gesehen haben, in den Nachrichten, wie die in Kanada so Robbenbabys abschlachten.
Oh Gott.
Und das war natürlich furchtbar, dass ich das als Kind gesehen habe und das hat mich nicht mehr losgelassen.
Ich wollte gerade sagen, da war jemand traumatisiert.
Also ich fand das so unfassbar daneben,
ja.
Und bin dann meinen Eltern auf den Keks gegangen. Das kann doch nicht sein, ist doch so furchtbar, ist doch einfach nur ganz schlimm.
Ja.
Bis dann irgendwann mein Dad sich am Sonntagabend mit mir hingesetzt hat an den Tisch und hat gesagt, Martin, pass auf, wir schreiben jetzt einen Brief an den Bundeskanzler, dass du das doof findest.
Finde ich geil.
Und dann haben wir einen Brief geschrieben, sehr geehrter Herr Dr. Kohl, ja, ich bin der Martin, ich bin 8 Jahre alt, ich habe das im Fernsehen gesehen, ich finde das doof. Du bist doch hier der Bundeskanzler, mach mal was.
Ja.
Und dann habe ich eine Antwort bekommen, sehr ausführlich, sehr wertschätzend, sehr inhaltlich einfach eine mega Antwort mit einer Originalunterschrift vom Bundeskanzler. Und das war für mich einfach so ein Moment. Krass, ich bin 8 Jahre alt und ich habe ein Anliegen und der Bundeskanzler schreibt mir einen Brief.
Was hat er denn geschrieben?
Ja, also es war irre. Es war auch relativ kindgerecht. Da hat er mir geschrieben, ja Martin, ich finde es auch total blöd. Ja, und die Bundesregierung ist da entschlossen, was dagegen zu machen. Und wir haben da gemeinsam mit unseren Partnern, wie man es halt dann so schreibt, ja, in Handelsabkommen geschlossen, dass es halt nach Europa nicht mehr gehandelt werden darf, solche Produkte, und dass die vom Markt verschwinden und dann entziehen wir dem Ganzen die Grundlage und so, bla 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 bla, also dass die Pelze nicht mehr gehandelt werden dürfen.
Mhm.
So, ist ja super, super Antwort, genau. Also, ich kleiner Stöpsel, hab dann gedacht, ich schreibe einen Brief und der Bundeskanzler sagt, Martin, du bist schlau, fand ich super, und das war dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, das ich glaube sehr, 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 sehr wichtig ist, wenn wir im Thema Demokratieförderung sind,
ja,
dass Menschen eben erleben, wenn du dich einbringst, wenn du was machst für die Gesellschaft, wenn du was tun willst, es macht einen Unterschied. Und das hat mich dann auch durch diese Parteigeschichte, die ich hinter mir habe, immer getragen, dass ich jungen Leuten gesagt habe, wenn du was machst, es macht einen Unterschied und du kannst echt einen Impact haben. Und ich finde, ich habe es auch mir mittlerweile bewiesen. Ich bin hier und habe jetzt plötzlich einen Impact, einfach nur, weil ich fleißig gewurschtelt habe. Klar, nicht jeder hat dann das Glück, hier zu landen, aber Selbstwirksamkeit, ganz, ganz wichtig, wenn es um Demokratieförderung geht. So, dann begab es sich, dieses Umweltding war immer noch weiter so meins.
Mhm.
Dann habe ich irgendwann so in den wilden Teenie-Jahren mit 13, 14, ich habe geglaubt, ich habe ein Green Team gegründet, also ein Jugenddings von Greenpeace. Ich glaube nicht, dass das so wirklich satzungsgemäß war, wie ich das gemacht habe. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir halt ein paar Kumpels geschnappt und dann sind wir da und haben für alles mögliche Tierschutz demonstriert und so. Und dann hat uns mal jemand von echten Greenpeace gefunden und hat gesagt, okay, mach mal mit, komm mal mit auf so eine Anti-Öl-Demo, Anti-Walfang-Zeugs. So war ich voll mit dabei. Und dann ging's los, dann hat er gemeint, jetzt bin ich wieder ein bisschen stolz auf mich, komm doch mal mit auf eine Anti-Atomkraft-Demo. Dann habe ich gesagt, mach ich nicht.
Aha.
Ja, wieso denn? Atomkraft ist so ganz furchtbar. Wie gesagt, ja, so, und jetzt der Punkt, wo ich stolz bin. Stimmt, Atomkraft ist kacke, aber wir haben doch dieses CO2-Problem.
Ja.
Und das CO2-Problem müssen wir jetzt in den nächsten paar Jahrzehnten lösen. Und das Atomproblem ist noch ein paar tausend Jahre kacke.
Mhm.
Das heißt, wir sollten vielleicht erst das lösen, was dringender ist. Und danach das andere. So, fanden die nicht so cool. Und dann durfte ich nicht mehr mitspielen. Und das hat mich genervt. Also, dass ich nicht mehr mitmachen durfte, weil ich eine andere Meinung hatte, fand ich voll daneben. Und dann war ich mit denen beleidigt und habe mir andere Menschen gesucht, die das okay finden, wenn man eine andere Meinung hat. Und dann habe ich meinen Bruder mitgenommen zu den Julis. Und da haben wir immer gern gestritten miteinander und uns trotzdem wieder vertragen und dann war ich da drin und plötzlich war ich bei den Julis und kam da irgendwie nicht mehr los und dann gehen so die Generationen an dir durch und irgendwann bist du dann der alte Mann, der Säulenheilige ist und Geschichten von früher erzählt und das war ich dann lange und jetzt bin ich zurück in der jungen Gruppe und habe mich zurückgesneakt zu den Julis quasi.
Sehr gut. Und das ist dann wahrscheinlich dein großer Bruder, oder?
Genau, mein großer Bruder Stefan. Der ist 3 Jahre älter.
Ah ja, okay. Hast du noch andere Geschwister?
Nee, das war's.
Ah ja, okay.
Ist bei mir überschaubar. Hat mich dann schockiert, als meine Frau mir dann ihre Family gezeigt hat. Und ich war überrascht, dass man mehr als 2 Cousins und Cousinen haben kann.
Okay.
Weil das war so meine Welt. Ja, und... Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alle durchgezählt habe, die sie hat.
Das heißt, sie hat offenbar eine größere Familie.
Genau.
Okay, und wie alt warst du dann, als dein Bruder dich mit zu den Julis genommen hat?
Ja, da war ich dann so 14, 15.
Okay.
Ja, sowas. Ja.
Und dann bist du direkt Mitglied geworden?
Genau.
Okay. Und hattest du nochmal selber irgendwie Ausflüge auch zu anderen Jugendorganisationen, weil der Greenpeace-Teil klingt ja so ein bisschen so, als hätten vielleicht potenziell auch die Grünen was sein können, oder?
Ja, also ich glaube, da muss man ehrlicherweise sagen, das war in dem Stadium so ein bisschen zufällig.
Okay.
Ich glaube, da gab es keine jungen Grünen bei uns.
Mhm.
Und dann habe ich mal so angeschnuppert bei der JU, die fand ich doof. Und ja,
okay.
Dann waren das die Nächsten und dann waren wir grillen und es war cool.
Finde ich gut, dann waren wir grillen. Cool. Ja, wie man sich einkaufen lässt.
So, ja. Nee, was heißt eigentlich? Ja, du ist ja jetzt nicht so, dass du dann da hingehst und schon das Parteiprogramm auswendig kannst und so. Da ist man dann noch so ein bisschen, so ein bisschen mobil, ja. Und dann hört man sich das an und dann nimmt man vielleicht auch Dinge auf und findet die dann schlau und ja. Und dann gehört natürlich auch dazu, bei jungen Leuten, dass halt das Gruppenerlebnis stimmt und die Leute cool sind.
Ja, okay.
Genau.
Ja, nice. Und hast du dann direkt angefangen, dort auch Ämter zu bekleiden?
Ja, das war bei uns nicht so easy,
weil
wir waren krank aktiv. Also
okay.
Es war echt, die Phase da bei uns im Kreisverband war richtig, richtig, richtig irre. Wir hatten einmal die Woche ein reguläres Treffen und dann dienstags und donnerstags immer Arbeitskreise, also 3-mal die Woche Treffen.
Das ist echt arbeitsintensiv.
Ich habe auch meinen Tanzkurs schleifen lassen, was dann meine beste Freundin ziemlich sauer auf mich gemacht hat, dass ich lieber diesen Politik-Scheiß mache, als mit ihr zu tanzen. Ja. Und das war dann irgendwann so, da war dann Kreismitgliederversammlung und dann hast du dich da beworben als Beisitzer und dann hieß es, ja, Moment mal, letzten halben Jahr hast du zweimal gefehlt. Kann ja nicht sein, dass du jetzt hier meinst, Beisitzer werden zu wollen, weil der andere, dein Gegenkandidat, der war da.
Ja, moin.
Also da war schon, genau, also ich habe es dann probiert, ich weiß nicht, wann es dann irgendwann geklappt hat, aber dann war ich dann irgendwann Beisitzer.
Okay, was hat so ein Beisitzer so zu tun?
Das ist übrigens mein Lieblingsamt. Ich war immer überall Beisitzer. Der ist halt
dabei.
Dabei und ist ein vollwertiges Vorstandsmitglied.
Aha.
Und ich bin da nicht so eitel, dass ich mir irgendwie tolle Titel immer aufs Kärtle schreiben muss. Ich bin einfach gern dabei und habe irgendwie manchmal ein bisschen komische Ideen und wenn dann die anderen sagen, finde ich irgendwie cool, dann machen wir das und wenn die anderen sagen, okay, dann machen wir es halt nicht.
Mhm.
Genau. Okay. Und das heißt Beisitzer dabei.
Ja, und wie lange warst du dann Beisitzer?
Keine Ahnung. keine Ahnung, aber irgendwann war ich dann mal, dann bist du auch im Bezirksvorstand, im Landesvorstand von Julis und dann geht's los, FDP, Ortsverband, Kreisverband, so. Also wechselt dann immer so.
Mhm.
Keine Ahnung.
Und du hast jetzt gesagt, Beisitzer war dein Lieblingsamt.
Ja.
Hast du denn dann noch andere Ämter bekleidet?
Irgendwann musste ich mal, ich glaube, ich war mal stellvertretender Ortsvorsitzender der FDP. Ich war auch mal zwischendrin bei Juli stellvertretender Bezirksvorsitzender oder so.
Mhm.
Das war dann halt, kein anderer will es machen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also dieses ich glaube, ich war mal, klingt schon nicht nach der größten Passion, die damit
steht. Ja, wie gesagt, es gibt Menschen, die finden das dann super, sich sowas auf den Kettle zu schreiben, aber keine Ahnung, ich will, dass die anderen mitmachen, wenn ich eine verrückte Idee habe.
Ja, okay. Und jetzt sitzen wir nichtsdestotrotz hier im Bundestag.
Genau.
Wie ist denn das passiert? Also
wie bist du in die
Wege geworden?
Also mir war klar, das ist der coolste Job der Welt.
Mhm.
Wenn du neugierig bist und wenn du morgens das Gefühl hast, ich stehe auf, muss die Welt retten, weil sonst macht's keiner, ist das der coolste Job der Welt.
Mhm.
Und das fand ich schon im Wahlkampf mega, ja, darum haben wir auch mega früh angefangen. Ich kann durch den Wahlkreis fahren und sehe eine Firma und sage, die sehen ja verrückt aus, die sehen ja krass aus. Was machen die eigentlich?
Mhm.
Und jetzt habe ich die Chance, ja, ich rufe da an und sage, hallo, ich bin euer Bundestagsabgeordneter, was macht ihr eigentlich?
Geil.
Und dann sagen die, ist der irre, kommen Sie mal vorbei,
ja.
Wir zeigen Ihnen, was wir machen und wir haben da übrigens auch so ein paar Probleme. Da könnten sie dann was machen. Ich finde es ein richtig cooler Deal, weil ich kann da hingehen, neugierig sein, was lernen und vielleicht tatsächlich ein Problem lösen, weil es gibt so viele Probleme, an die hat noch keiner gedacht.
Mhm.
Ja, und also von daher ist es der coolste Beruf ever. Das habe ich dann eben gesehen, wo ich da im Wahlkreisbüro gearbeitet habe. Und davor war ich auch im Studium schon mal als Praktikant hier bei Florian Tonka, ja, und habe auch schon gedacht, war es ein cooler Job und
ja.
Die Praktikanten von Florian Tonka werden ja alle früher oder später Bundestagsabgeordnete. Der Benny Strasser zum Beispiel nämlich auch. Ich war fertig mit dem Praktikum, dann kam der Benny Strasser. Und offensichtlich macht Florian alles richtig und bringt einem bei, wie das funktioniert.
Ja,
und dann habe ich es mir immer möglich gehalten. Irgendwann ist es dann so ein bisschen wie beim Sport.
Mhm.
Ja, wenn du dann so in der 5., 6. Liga Fußball kickst, dann kann es halt sein, dass irgendwann jemand von den Profis anruft.
Mhm.
Und ja, eine Chance aufgeht.
Mhm.
Und dann musst du halt sagen, spring.
Ja.
Und so war es. Es tat sich also ein Fensterchen auf mit einer Möglichkeit. So am Horizont, ja, vielleicht wäre das doch was. So, und dann überlegst du dir, ja, was könnte da und so. Schaust dir dann die die Spielsituation an, wer da sonst noch so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, könnte sein. Und dann ist es aber auch dann so, dass du es dann mit Nachdruck und nicht mit Zufall, sondern dann auch mit harter Arbeit und Wollen und ja, mit professionellem Einsatz dann losarbeitest und dann hoffst, dass es irgendwann klappt.
Yeah.
Und so war es. Dann habe ich ein Jahr richtig Gas gegeben, Wahlkampf gemacht.
Mhm.
Ja, im Kreisverband haben wir dann professionelle Strukturen aufgezogen. Ich habe Leute mir dann in ein Team gebastelt und motiviert und so, und das war dann echt cool. Dann haben wir da mit einem starken Team vor Ort dann mega Wahlkampf gemacht und dann war die Großwetterlage auch noch günstig und dann hat es tatsächlich gereicht.
Ja, sehr schön.
Crazy.
Ja, und dann war das aber nur ein Jahr Wahlkampf, so richtig intensiv, oder wie war das? Du hast gesagt, du wurdest angerufen, es hat sich eine Chance aufgetan. Oder?
Ja, also ja, ja, jemand hat mir gesagt, es gibt eine Chance.
Aha.
Willst du es nicht probieren?
Ja.
So.
Okay.
Und dann, das war schon 2 Jahre vor der Wahl.
Mhm.
Und dann ging halt erstmal, da musste ich halt in Position bringen, dass du auf den Listenplatz kommst.
Genau.
Und das war das erste Jahr.
Mhm.
Und dann ging der Wahlkampf los.
Ja.
Und ja, auf der Liste Platz finden, das war schon nicht einfach. Also ich hatte überall Gegenkandidaten.
Mhm.
Dann auf der Landesvertreterversammlung habe ich auch einmal den Kürzeren gezogen gegen Konrad Stockmeier.
Ah.
Der ist jetzt aber einer meiner Lieblingskollegen. Ja. Von dem her war ich ihm da keine Minute sauer.
Ja.
Uns hat jetzt für uns beide gereicht.
Ja, das ist doch
alles
schön.
Gut.
Okay, und welche Listenplätze hattet ihr dann beide?
Also da hatten wir uns um die 13 gestritten.
Aha.
Und jetzt am Ende hatte ich dann die 15 praktisch. Ja.
Und es hat aber trotzdem gereicht?
Trotzdem gereicht.
Okay, wie groß ist denn...
Ja, Baden-Württemberg ist halt mega. Ja?
Okay.
Also ja, wir hatten halt ein sehr starkes Wahlergebnis in Baden-Württemberg.
Mhm. Cool. Und du warst Praktikant bei Florian Tonka.
So ist es.
Den kenne ich ja auch schon lange durch den Wirecard-Untersuchungsausschuss.
Ja.
Von wann bis wann warst du denn Praktikant und was waren deine Aufgaben?
Das war 2006 bei der Fußball-WM.
Okay. Ja,
das war hier, gerade hier, echt eindrücklich, weil die Fanmeile war vor der Tür.
Ja.
Und ich glaube, also Berlin war wohl noch nie eine coolere Stadt wie in dieser Zeit.
Ja.
Irre. Also auch das war ein mega Erlebnis. Und da war ich dann 6 Monate, ganze geschlagene 6 Monate bei Florian Tonka.
Mhm.
Er hat mir dann auch die Rechtschreibung beigebracht, die ich konnte.
Okay.
Okay, also auch eine Story für sich.
Ja. Gut.
Aber auf jeden Fall, ja, was man halt so macht. Ich war dabei und habe dann irgendwann Bürgerbriefe, Antworten entworfen und viele Petitionen gemacht.
Ah.
Was auch spannend ist, weil ich jetzt stellvertretendes Mitglied im Petitionsausschuss bin.
Na siehste.
Da war dann Petitionen lesen und das war eigentlich auch cool, weil du halt aus allen Bereichen des Lebens Probleme hast.
Mhm.
Und ja, viel ist mit Humor gut zu ertragen und andere Sachen sind aber echte Probleme von echten Menschen.
Mhm.
Und dann kommst du da ins Grübeln, wie kann man denn denen helfen? Also ist manchmal auch sehr, sehr lebensnah. Also ja. Petitionen sind schon auch cool. Also wer es nicht weiß, Petition heißt, man darf seinem Parlament schreiben, hier gibt es ein Problem, also hier passt das Gesetz nicht zu meinem Leben. Und ist total ungerecht und blöd. Schaut euch das doch mal an und beschäftigt euch damit. Also wenn eine Petition eingereicht wird, muss sich der Bundestag damit beschäftigen.
Mhm.
Das heißt, mindestens ein Abgeordneter von der Regierung und einer aus der Opposition schauen sich das an und beurteilen dann, ob es einen Handlungsbedarf gibt, dass man ein Gesetz anpassen muss oder nicht. Und es kommt tatsächlich vor, dass es einfach Realitäten gibt, an die vorher niemand gedacht hat, und die dann über so eine Petition aufploppen und dann man sagt, ja, hier müssen wir nacharbeiten, weil wir den Leuten helfen müssen.
Hast du noch eine Lieblingspetition im Kopf?
Ja. Da weiß ich, also ich weiß nicht mehr, ob das eine Petition war oder ob das ein Bürgerbrief oder irgendwas war. Das war auf jeden Fall ziemlich blöd. Jetzt muss ich das so ein bisschen datenschutzmäßig gut ausdrücken. Also es ging um eine Person, die eine bestimmte Krankheit hatte, wo einfach Wunden eine Rolle spielen. So. Und die Sozialgesetzgebung hatte das nicht auf dem Schirm. Und wenn jemand Hartz IV bekommt, sind so Pflaster und Wundmittel sind vom Regelbedarf umfasst. So, da gibt es nichts. So, da musst du das von dem Geld, das du bekommst, musst du es bezahlen. Also vom gleichen Geld, wie du Essen kaufen musst. Und jetzt bei dieser Krankheit waren halt die Ausgaben dafür exorbitant. Und es zahlt auch nicht die Krankenkasse und sonst nichts. Und dann stand die Person also vor der Wahl, esse ich was oder pflege ich meine Wunden? Wie furchtbar.
Ja.
Und das ging dann auch echt ratzfatz, dass da eine innerhalb von einem Tag gab es dann, und da waren wir ja in der Opposition, also da hat dann gab es dann ein Telefonat ins Ministerium, ist doch furchtbar, ja. Und dann gab es sofort einen Brief vom Staatssekretär, den dann die Person im Jobcenter vorlegen konnte, dass da eine Ausnahmeregelung geschaffen wird, dass in solchen Fällen wenigstens die Kohle erstattet wird. Und dann gab es tatsächlich, hoffe ich, dass es auch nicht wieder so meine Realität und so, also wie nachprüfbar jetzt da wieder Realität und Mythos in meinem Kopf zusammenpasst, ja. Aber ich bilde mir ein, dass es dann eben eine Novelle gab im SGB II, wo dann eben dieser Ausnahmeparagraf eingeführt wurde, den ich dann später als Sachbearbeiter tatsächlich auch ab und zu anwenden durfte.
Ja.
Dass eben in speziellen Sonderfällen, die begründet sind, gibt es dann halt nochmal Kohle obendrauf.
Ja.
Und das heißt, durch so einen Fall, dass sich da jemand gemeldet hat, kam dann tatsächlich was raus, was dann später auch anderen Leuten geholfen hat.
Ja.
Wie cool.
Ist doch mega.
Ja, so soll es doch sein.
Ist ja auch wieder bei deiner
Philosophie.
Jeder kann was erreichen und bewirken.
So ist es.
Nice.
So ist es. Und was ich jetzt wieder irre fand, ich habe vorher meine Post aufgemacht und da war ein Brief drin von der dritten Klasse aus meinem Wahlkreis.
Ja.
Den habe ich noch nicht ganz durchgeackert, aber da denke ich dann, wie cool, wenn ich denen jetzt eine gute Antwort gebe,
ja,
dann flitzen die da durch ihre Grundschule und sagen, guck mal, ich habe einen Brief gekriegt, da ist ein Adler drauf und der nimmt uns ernst und
das ist so schön.
Cool, echt cool.
Willst du eines Tages auch Bundeskanzler werden, damit du noch mehr achtjährigen Briefe schreiben kannst?
Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es doch ein Geschenk, wenn man in so einer Position ist, wo man Leuten was tun kann, was ihr Leben zum Positiven verändert. Das ist doch irre. Echt krass.
Das stimmt. Und die Ausschüsse, die du jetzt hast, waren das deine Erstwünsche oder war das so die Zweit- und Drittwahl?
Erst war der Familienausschuss tatsächlich meine zweite Wahl, weil ich dachte, klar, ich komme aus dem Jobcenter, ich will SGB II machen. Ich wusste aber von Anfang an, dass der Pascal Kober, der das in der letzten WP gemacht hat, mega Typ ist, mit dem ich mich super gut verstehe, der fachlich da einfach auch eine Granate ist. Ja. Also war mir klar, dass ich da jetzt nicht unbedingt der Erste bin, dem es zufällt, und war da auch völlig fein damit. Und dann hat mich jemand auf die Idee gebracht, du pass auf, im Familienausschuss hast du auch ziemlich viel soziale Themen und eben auch das Thema, ich nenne es immer Aufstiegsleiter oder Chancen, Leuten Chancen geben, die sie dann nutzen können, um voranzukommen. Das, was mich also zuvor gesagt von den Jungs aus der Bundeswehr, das, was mich sehr beschäftigt hat, das Thema spielt da auch eine Riesenrolle. Mhm. Dann habe ich mich immer mehr mit dem Gedanken angefreundet und habe dann festgestellt, was der Familienausschuss macht, ist ja irre. Ja? Mhm. Das geht von ungewollter Kinderlosigkeit bis Islamismusprävention. Ja?
Okay.
So. Wow. Ja? Also ist eine was eine Bandbreite an gesellschaftlichen Dinge, die du da machen kannst, oder Sozialversicherung von Unterhaltsvorschussgesetz über Kinderzuschlag bis BUT, und dann hast du halt auf der anderen Seite eben diese internationalen Jugendaustausche oder so.
Cool. Ist BUT Bildung und Teilhabe?
Ja.
Boom, das habe ich auch mal gemacht, also geben sozusagen für einen Schüler in der Grundschule.
Verstehe nicht. Wie hast du gegeben?
Naja, das ist ja so ein Programm, dieses Bildung und Teilhabe.
Ja, genau.
Dann kann man ja zum Beispiel, kriegen diese Kinder dann Nachhilfe.
Ja, du hast Nachhilfe gegeben und es wurde darüber
im Rahmen dieses Programms.
Ja, genau.
So meine ich
ja,
das.
Ja, ja.
Genau.
Ja. Cool. Ja, das habe ich früher ausbezahlt.
Ach, cool.
Ja, kann man jeder Antrag und dann. Ja. Nein. Ja, genau.
Ja. Cool. Ach ja, und im Jobcenter warst du dann in welchen Jahren? Also war das dann jetzt, bis du Bundestagsabgeordneter
geworden bist? Genau. Und zwar den vollen Wahlkampf durch, habe ich da meine 40 Stunden im Jobcenter geschrubbt.
Ja,
meine Frau hat mich nicht so häufig gesehen.
Glaube
aber also bis zur Wahl.
Okay.
Ich glaube, Freitag vor der Wahl habe ich noch gearbeitet.
Okay. Ja. Und war klar, dass du, wenn du MdB wirst, dann nicht weiterarbeiten kannst, oder?
Ja.
Okay. Ja. Und das heißt, der Job ruht jetzt und du bist Vollzeitpolitiker.
Genau. Genau. Also ich bin da jetzt ohne Bezüge beurlaubt in meinem Landratsamt.
Okay. Würde das bedeuten, theoretisch könntest du, falls es nach 4 Jahren nicht weitergeht hier, wieder in deinen Job zurück?
Ja.
Ah ja.
Stimmt. Okay. Und das ist, glaube ich, auch sehr gesund, wenn man sich das immer vergegenwärtigt, dass das hier eine Nummer auf Zeit ist.
Ja.
Ist kein Beruf für immer. Ich glaube, das hat der FDP auch gut getan, dass wir das alle gelernt haben. Dass das kein Job für immer ist, sondern man gut daran tut, wenn man der Realität verbunden bleibt.
Ja, genau. Ihr hattet ja auch mal eure Zeit in der außerparlamentarischen Opposition.
Genau.
Ne?
Das ist, Rückschläge sind immer lehrreich.
Ja, das stimmt. Okay. Und was machst du privat so? Hast du noch ein Privatleben oder ist man als Vollzeitpolitiker, weiß ich nicht, an sein Büro gefesselt und übernachtet schon hier?
Oh, das finde ich eine fiese Frage. Weil was, also das Schlimme an dem Job ist ja, mein Beruf ist, ich zu sein.
Ja.
Das heißt, gibt's dann überhaupt irgendeine Zeit, wo ich nicht bin? Na klar, ja. Zum Beispiel, das war eben vorher die Frage, wer bist du? Mhm. Ja. Jetzt werden wir doch philosophisch. Also, mein Job ist, ich zu sein und das in Anführungszeichen zu verkaufen.
Mhm.
Aber ich muss also authentisch sein in dem, was ich tue, ja, damit Leute mir auch glauben, was ich mache und mir abnehmen, dass ich das wirklich will und mich drum auch wählen und mich beauftragen, ihren politischen Willen wahrzunehmen, ja. Aber du bist natürlich auch immer so ein bisschen gezwungen, nicht alles von dir preiszugeben. Also natürlich bist du ein normaler Mensch und hast Zweifel und Schwächen. Jetzt ist es nicht so klug, wenn ich keine Ahnung, mit dem Wahlkreiskollegen von einer anderen Partei mich hinsetze und mit ihm meine Schwächen breit austrete oder meine Zweifel oder so. Ja. Das heißt, man hat immer so einen Ausschnitt von seinem echten Ich, mit dem man halt nach außen geht, und es gibt dann den privateren Teil. So. Und ich glaube, bei allem, was ich privat mache, spielt das so die große Rolle, dass ich diesen Teil, wo ich auch Schwächen habe, wo ich Zweifel habe, wo ich ganz normaler Mensch bin, das würde ich sagen, das ist der private Teil, und es ist dann einfach viel endlich doch mal Zeit mit meiner Frau verbringen, ja, und spazieren gehen und Family sehen und Schildkröten kraulen. Sowas ist dann, glaube ich, Freizeit.
Ja.
Und sonst bist du ja halt unterwegs. Und schlimm ist ja, dass dein Freundeskreis ist ja dann auch immer politisch. Und das war ja früher mein Hobby. Ja? Mhm. Das war ja für mich, meine Freizeit war früher Politik, und das ist mein Job.
Ja, aber Konfuzius hat ja gesagt, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nicht einen Tag arbeiten.
Ja.
Stimmt das? Oder ist es genau das Gegenteil?
Also ich habe schon das Gefühl, irre, ich habe den ganzen Tag Zeit zu machen, worauf ich Bock habe. Mhm. Weil ich wirklich Bock drauf habe, das zu machen. Aber es ist schon auch echt knochenharte Arbeit. Mhm. Die Tage sind lang, du musst viel denken. Also was ich manchmal merke, du bist dann in so einem Gespräch mit jemandem und schon alleine aufmerksam zuhören, das ballert dich nach anderthalb Stunden einfach völlig auch körperlich weg. Ja? Und ja, dann kommst du da aus so einem Gespräch raus mit so einem Bürgermeister, das war echt produktiv. Mhm. Und dann denkst du so, buff, jetzt muss ich noch Auto fahren. Ja, geht nicht. Ja, ich muss jetzt mal eine Runde Kopf durchpusten, weil du bist einfach dann auch körperlich fertig. Und das heißt Sitzungswoche, und ich habe festgestellt, es ist aber eher so eine Latschwoche. Man ist ja auch körperlich echt gefragt. Man ist viel unterwegs, viel auf den Beinen. Ja,
ja,
spannend.
Und dieses Wochenende steht ja noch was ganz Besonderes bevor.
So ist es.
Magst du mal erzählen, was da so geplant ist?
Du bist total gemein. Du sagst immer, magst du mal erzählen? Und ja, ich mag erzählen. Ja.
Das ist das Konzept dieses Podcasts.
Sorry. Okay, ich verstehe. Tut mir leid. Also ihr müsst halt damit leben, wenn ihr es euch anhört.
Selbst schuld, eben.
Genau. Dieses Wochenende ist die Bundesversammlung. Mhm. So. Und die Bundesversammlung hat mir mal eine sehr schlechte Note in Gemeinschaftskunde also im Politikunterricht, eingebrockt, denn ich habe eine ganze Schulstunde damit verbracht, meine Lehrerin zu korrigieren, weil sie immer wieder falsch erklärt hat, was denn die Bundesversammlung macht und wie sie sich zusammensetzt.
Oh.
Das fand sie nicht so cool und hat mir eine schlechte Note gedrückt.
Oh,
ja.
Das ist aber gemein.
Ist nicht wirklich professionell, ja, nee. Aber okay. Wahrscheinlich hört sie nicht zu. Aber wenn sie zuhört, dann soll sie sich schuldig fühlen. Ja? Ja. Aber da ich ja gerne ein Besserwisser bin, hat es mich gefreut. So, also, was macht die Bundesversammlung? Die Bundesversammlung wählt einen Bundespräsident. So einfach kann es sein. Und sie besteht also die eine Hälfte der Bundesversammlung sind der Deutsche Bundestag. Also wir 739, 36, irgendwie sowas, Bundestagsabgeordneten und die gleiche Anzahl Wahlmänner und Frauen der Länder.
Ah, okay.
Siehst du? Also, die hat dann irgendwas erzählt, der Bundesrat noch oder irgendwie die Landtagsabgeordneten. Nein, stimmt nicht. Also, gibt da ihren Schlüssel, nachdem dann bestimmt wird, wie die Parteien in den einzelnen Bundesländern in den Landtagen vertreten sind, Wahlmänner bestimmen dürfen, damit dann nachher genauso viele Wahlmänner und Frauen wie Bundestagsabgeordnete bei der Bundesversammlung sind. Mhm. Und da bestimmen manche Parteien ihre Landtagsabgeordneten, andere nehmen Prominente, meistens ist es irgendwie eine Mischung. Mhm. Also Menschen, die da dafür extra bestimmt werden von den Fraktionen in den Landtagen. Und dann kommen die hier nach Berlin und hocken alle zusammen in einer Sitzung und wählen den Bundespräsidenten. Kann man schon sagen, den Bundespräsident, weil es gibt nur männliche Kandidaten diesmal.
Genau, es gibt 4 Stück, oder?
Tatsächlich.
Ich meine, es gibt doch den Herrn Otte, heißt er doch, von der CDU bzw. AfD. Den von der Linken.
Ja. Ah ja, stimmt.
Warte mal, Steinmeier?
Ja, das war's. Jemanden? Und dann die Freien Wähler noch irgendwie... Weiß gar nicht.
Ja, jetzt bin ich
verwirrt. Siehst du, jetzt bin ich wieder vorbereitet. Na gut, also ich weiß, sagen wir so, ich habe meine Meinung gebildet und habe mich mit einigen Kandidaten nicht weiter auseinandergesetzt.
Mhm, okay. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass deine Stimme dann beim amtierenden Bundespräsidenten landen wird?
Das ist eine geheime Wahl.
Natürlich, aber...
Wir hatten jetzt Kandidaten, die ich nicht so attraktiv, also die anderen, die du aufgezählt hast, fand ich jetzt nicht so sonderlich attraktiv.
Okay, gut. Alles klar. Ja, also es ist ja irgendwie, diese Wahl ist ja relativ, also ich denke, dass sie relativ vorhersehbar ist.
Na klar, also hat er ja auch gut gemacht.
Ja,
bisher.
Eben. Genau. Dann
darf er auch weiter.
Ja.
Weitermalen, finde ich schon.
Finde ich auch. Okay, und wie genau ist dann der Ablauf an diesem Wochenende? Das ist irgendwie mit einer Menge organisatorischem Aufwand verbunden, was, glaube ich, mitunter der Pandemie geschuldet ist, ne?
Das ist so, ein bisschen kalt erwischst du mich, weil ich mir angewöhnt habe, Dinge, also so organisatorische Dinge, mir in den Kalender zu schreiben und mich erst dann damit zu beschäftigen, wenn sie relevant sind.
Mhm. Das ist auch meine Taktik immer.
Sonst wirst du hier irre. Ja. Ja, also, was ich Termine habe und wo ich immer hin muss, boah, und das, also da die ganze Woche vorher im Kopf zu haben, ist crazy. So, auf jeden Fall ist das, also die Corona-Konzepte, die wir hier haben, sind natürlich... Generell im Bundestag haben sie natürlich super professionell und alles sehr sicher und alles sehr gut. Aber jetzt zur Bundesversammlung ist da nochmal eine Schippe obendrauf. Also so sicher habe ich das, glaube ich, noch nie, oder habe ich das noch nie erlebt. Ist natürlich auch eine besondere Veranstaltung, wenn da fast 1500 Leute in einem Raum sein müssen, weil die Wahl ja in Präsenz stattfindet, ist dann, also obwohl ich wahrscheinlich mittlerweile 400 Impfungen habe, nein, also 3, und mich jeden Tag teste und alles und Abstand, Maske und so weiter, kommt nochmal jetzt ein extra Super-Test dazu und da haben sie jetzt hier auch nochmal Teststraßen aufgebaut, damit da alle übers Wochenende nochmal zusätzlich gut offiziell richtig getestet werden und es dann eben verantwortbar ist, dass man mit Abständen und Masken und allem drum und dran dann die Bundesversammlung abhalten können, die normalerweise im Plenarsaal stattfindet.
Ja.
Das ist also dieser Raum, den ihr kennt, mit dem großen Adler und dem Rednerpult und dem Kuppel. Blauen Stuhl und der Kuppel oben drüber. Die Arena, um die sich hier eigentlich das ganze Viertel dreht, und die ist dann immer proppenvoll, und das geht natürlich nicht während Corona, und drum ist dieses Mal, wird ausgewichen ins Paul-Löbe-Haus, und da stehen jede Menge Stühle, ich habe es noch nicht gesehen, gehe ich nachher noch hin, packe ich in meine Story, also wenn ihr mir auf Instagram folgt, ja, könnt ihr in meiner Story, genau, sehen, wie es da aussieht. Ja, und da sieht es bestimmt ganz irre aus und da sitzen wir dann mit großen Abständen und wählen.
Okay, du hast gesagt, dass ein paar Parteien in der Regel Prominente vorschlagen.
Ja.
Ich erinnere mich auch, dass, glaube ich, Olivia Jones und Caroline Kebekus bei der letzten Wahl waren.
Genau.
Wie läuft das dann? Also die sind ja wahrscheinlich nicht mal Mitglieder, ne? Werden die nur einfach angefragt, weißt du das?
Ja, also es gibt immer so ein paar Prominente, von denen man weiß, dass die eigene Partei ganz okay finden, ja. Bei der FDP war das immer zum Beispiel die Hallervorden, der uns immer unterstützt hat, ja. Und dann fragt man die und dann ist eben der Vorteil für die Partei, dass die Journalisten, die dann rumflitzen, halt sehr gerne dann die Prominenten fragen. Und wenn dann da drunter steht, Olivia Jones, Wahlfrau der Grünen, ja, dann steht halt das im Fernsehen und ist dann cool und dann finden das alle gut.
Ah ja, okay.
Genau.
So läuft das.
So läuft das.
Aber du weißt nicht, welche Promis am Wochenende kommen.
Ich will mich nicht verquatschen. Nachher stimmt's nicht.
Okay.
Dann habe ich gelogen.
Naja, gut, okay. Das.
Aber ich muss sagen, ich kenne auch die ganzen Promis nicht. Hm. Jetzt wird's ganz, ganz crazy.
Ja.
Ich darf tatsächlich nächste Woche zur Preisverleihung von der Berlinale. Ah, aufregend! Meine liebe Kollegin, die Anniko Merten, hat mich gebeten, dass ich sie begleite. Und ich finde es total aufregend, aber ich kenne die Leute alle gar nicht.
Sollen wir tauschen? Ich studiere das.
Ja, dann musst du mir helfen. Dann machen wir so einen Knopf und so und dann erklärst du mir das. Aber ich habe mir dann gesagt, die kennen mich ja auch nicht. Dann ist ja, wieder okay.
Ja, ja.
Genau.
Nee, ich studiere nämlich Theater und Filmwissenschaft und die Berlinale ist so unser Highlight. Und dann versucht man immer in alle Vorstellungen zu kommen und dann die wildesten Filme zu gucken. Aber ich muss sagen, ich habe da tatsächlich schon sehr gute Filme gesehen, aber auch die schlechtesten Filme, die ich jemals geguckt habe.
Kann ich mir vorstellen, die kommen dann so aus Norwegen und sind, es regnet.
Ja, nee, das war,
nee.
Das war so ein ganz komischer Film. Es ging um Waisenkinder in Asien irgendwo und die waren irgendwie komisch und die waren so eine Gruppe und waren irgendwie auf einer Reise oder sowas. Es war traumatisch.
Also
ich habe verdrängt.
Schlimmes Schicksal, exotischer Ort, komische Farben. Dann hast du einen Arthouse-Film.
Ja, ja, genau.
Wer will denn das?
Ja, ich nicht. Tatsächlich fand ich es ganz schrecklich. Aber es gibt auch schöne Sachen. Ich habe zum Beispiel einen Film da gesehen mit Helen Mirren, den gibt es jetzt auf Netflix. Also da weiß
keine Ahnung, wer das ist.
Kennst du nicht?
Nein, ich kenne die Leute doch nicht.
Das ist eine Grande Dame des Schauspiels.
Also Thomas Gottschalk würde ich erkennen.
Okay, nein,
ja.
Immerhin.
Ja.
Warst du auch Wetten, dass Fan?
Ja, als Kind, weil ich länger aufbleiben durfte.
Ach so, also nur zum länger wachbleiben.
Ich habe die Sendung damals nicht verstanden.
Hä, aber die ist nicht so schwer.
Nee, also ja, oder ich habe es nicht falsch verstanden. Also wenn du sie heute guckst, eigentlich geht's ja um diese Menschen, die keiner kennt, die dann da quatschen.
Du meinst die Promis?
Die Promis, ja. Also es geht ja um die Leute, die da auf der Couch sitzen und miteinander quatschen. Das ist ja eigentlich der Inhalt der Sendung.
So. Nee, eigentlich geht es ja um die Wette.
Als Kind dachte ich, es geht um die Wette. Ja.
Ja.
Und ich habe aber nie verstanden, was wetten die eigentlich, weil es macht ja keinen Unterschied, ob es gelingt oder nicht. Nur dann muss dieser komische Promi dann jodeln oder so.
Oder in Senf baden.
Ja, und dann, so, und dann machen die das doch eh nicht. Oder immer nur so halb. Oder?
Doch, doch, doch. Ich glaube, die müssen ihre Wetteinsätze einlösen.
Ja, aber die waren doch doof. Also die waren ja, dann immer irgendwie so gnädig. Dann heißt es so, ja, denkst du so, ja, du musst eine total scharfe Chili essen. Also, keine Ahnung. Und dann ist es nur so ein bisschen. Und dann
einmal richtig
tupft man dann Schweißperle ab. Das ist doch kein Wetteinsatz.
Ja, aber Thomas Gottschalk war es, glaube ich, selber, der in Senf baden musste. Und ich erinnere mich noch, Gerard Butler musste sich Eiswürfel in die Hose stecken. Das war ein bisschen niveaulos, aber das ist hängen geblieben. Das habe ich mir gemerkt.
So, ich weiß wieder nicht mal, wer es ist.
Auch ein Schauspieler.
Schön.
Ich glaube, Gerard Butler war der von PS Ich liebe dich. Hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen. Mit Hilary Swank. Ich merke schon.
Schön. Ich kann von dir auch viel lernen. Ja,
ja, nehme ich einfach dann im Handgepäck mit zur Berlinale und dann bin ich dein lebendes, weiß ich nicht, wie sagt man, Lexikon, was Schauspielernamen
ist gut.
Da bin ich wirklich.
Mach mir so einen Kopf und so.
Ja, ja, genau. Ist ein Deal, den gehen wir dahin. Wann ist das? Nächste Woche?
Mittwoch.
Okay. Habe ich bestimmt eh nichts Besseres vor.
Ich muss noch mein Hemd in die Reinigung bringen.
Ah.
Das ist noch eine große Aufgabe.
Das schaffst du.
Bin noch so ein bisschen also am meisten überfordert bin ich vom echten Leben. So,
ja.
Das noch nebenher auf die Kette zu kriegen.
Ja, hier in Berlin.
Hier in Berlin. Also sowas wie, du musst jeden Morgen frische Socken anziehen und ein gebügeltes Hemd. Ja. Das wird echt zur Herausforderung, wenn du von morgens bis abends hier in dieser in diesem Komplex da rumflitzt, ja. Weil wenn du hier rauskommst, dann hat keine Reinigung mehr auf und du selber hast in deiner komischen Studentenbude, die ich mir jetzt mittlerweile zusammengeballert habe, habe ich auch keine Waschmaschine und kein Bügelbrett oder sonst irgendwas. Ja.
Okay.
Zumindest bisher nicht. Und also es ist irgendwie komisch. Ja. So, das, so diese Basic-Dinge des Lebens sind das, woran du sparst.
Aber ich glaube, eine Waschmaschine und ein Bügelbrett wären eine sinnvolle Investition.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Und dann muss ich noch mal einen halben Tag Nachhilfe im Bügeln bei meiner Mom nehmen.
Wahrscheinlich.
Weil sie hat es mir mal gezeigt, bevor ich zum Studium ausgezogen bin. Und dann habe ich es einfach irgendwann rationalisiert.
Mhm.
Und es einfach sein gelassen und jetzt habe ich keine Übung mehr.
Ja, Grüße gehen an meine Mutter. Es war ein ähnliches Prozedere. Ich besitze ein Bügelbrett. Ich besitze ein Bügeleisen. Sieht auch super fancy aus, ist in lila. Habe ich noch nicht einmal benutzt. Wenn ich Wäsche wasche, hänge ich sie auf.
Ja, genau.
Wenn es glatt sein muss, hänge ich das zum Duschen ins Bad, damit der Wasserdampf das glättet. Das habe ich bei Galileo oder Wissen macht A gelernt. Ja.
Guck an, na dann das weiß ich, wie ich mein Hemd glatt kriege.
Und der zweite Trick ist, einfach immer ein gebügeltes Ersatzhemd im Büro haben.
Das ist übrigens sehr, sehr wichtig. Am besten noch einen ganzen Anzug, weil wenn es irgendwie was mit Senf gibt,
eben.
Wollen wir wieder bei Senf werden.
Ja. Naja. Siehst du, da schließt sich der Kreis. Okay, cool.
Gut.
Genau, ja. Jetzt haben wir alle Tipps und Tricks zum Überleben im Bundestag geklärt,
ja,
oder?
Ja, ich hoffe. Ich hoffe, es gelingt mir mit dem Überleben. Mein Kaffee ist leer, dann wird es schwierig mit dem Überleben.
Okay.
Das habe ich nämlich festgestellt. Ist der Kern des Jobs ist Kaffee trinken und Zugfahren.
Ja.
Ich verbringe so viel Zeit mit Zugfahren und Kaffee trinken, ist irre.
Ja, eben. Und Bier trinken wahrscheinlich auch, oder? Abends?
Nein, das kommt natürlich nicht vor.
Ach so, okay. Ja, verstehe, man lebt asketisch.
Nee, ich vertrage keine Kohlensäure, drum ist es mit dem Bier tatsächlich wahr.
Ah, okay. Naja, ich dachte nur, dass es zum Networken wahrscheinlich ganz vorteilhaft ist, wenn man dann abends mit Kollegen sich nochmal irgendwie zusammensetzt.
Ja, also mit den Kollegen ist alles immer sehr professionell.
Mhm, okay.
Und man sitzt dann in Besprechungsräumen und arbeitet.
Ach so. Mhm.
Genau. Okay.
Ja, da hatte ich dann ein verzerrtes Bild der Realität.
Ja, ja, na klar. Es wurde irgendwie falsch nach oben gemeldet.
Ja, my bad.
Ja.
Okay, gut. Haben wir das Missverständnis auch geklärt? Prima.
Ja.
Ich frage meine Gäste dann zum Schluss immer noch, was sie sonst noch auf dem Herzen haben, ob sie noch irgendwas loswerden wollen.
Gerade eben hatte ich noch einen Gedanken, was ich noch erzählen könnte.
Mhm.
Aber der war dann blöd. Ja, nö, was liegt mir auf dem Herzen? Mhm. Hat man, glaube ich, vorher schon mal so ein bisschen angerissen. Was mir sehr auf dem Herzen liegt, ist, dass alle mitmachen. Diese ganze Demokratienummer, die wir hier machen, funktioniert nur, wenn alle mitmachen und alle sich bewusst sind, es sind nicht die da oben, die für euch irgendwas machen, sondern es seid ihr, die im Wechsel vielleicht auch mal die da oben sind oder so, auf jeden Fall, die sich einbringen, wirksam sein müssen und was tun müssen, sich nicht in die bequeme Situation geben dürfen, sich als Dienstleistungskunde zu fühlen, sondern als stolze, aktive Bürger mit dabei sein sollen und wissen müssen, dass es hier darum geht, Zielkonflikte zu lösen. Also es ist nicht immer schwarz und nicht immer weiß und nicht immer null und nicht immer eins. Vor allem, beziehungsweise das ist es nämlich nie, sondern die Lösung, wenn man Zielkonflikte hat, liegt immer irgendwo dazwischen.
Mhm.
Und die richtig auszutarieren, das funktioniert nur, wenn möglichst viele ihre Schlauheit mit reinbringen. Darum ist mein Herzensanliegen, dass alle mitmachen und alle ihre 8-Jährigen in ihrem Umfeld dazu bringen, Briefe zu schreiben am Bundeskanzler.
Ja.
Und ein Erlebnis zu haben, dass es sich lohnt, mitzumachen bei der Gesellschaft. Sich gegenseitig anzustecken mit dem Gedanken, dass es nur gelingt, wenn alle mitmachen. Und dann klappt das auch. Und dann machen wir auch bessere Gesetze, wenn viel mehr Schlauheit von allen Menschen mit drin ist.
Okay, das sind doch sehr schöne abschließende Worte.
Ja.
Dem stimme ich auch uneingeschränkt zu. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Folgentitel. Ich habe da aber was Clickbait-mäßiges im Kopf. Die Frage ist nur, ob du einverstanden wärst.
Bin gespannt.
Weil wir so lange über die Robben geredet haben. Das wäre wirklich einfach nur Hardcore-Clickbait. Aber wie wäre Robbenschlachten ohne Martin Gassner-Herz? Gefällt dir nicht? Okay.
Also Robbenschlachten gefällt mir nicht, das stimmt. Clickbaiting finde ich irgendwie so ein bisschen blöd. Ja.
Ja. Dann hast du die freie Wahl, wie wir die Folge nennen. Nur dein Name sollte drin vorkommen.
Ja, du bist halt dann natürlich jetzt auch kreativer, ja?
Naja.
Ja, irgendwas mit Schildkröte fände ich gut. Die mag ich.
Okay, nee. Komm, wir nennen die Folge einfach nee. Nur die, irgendwas mit Schildkröte.
Nee. Wie die Schildkröte zum Stipendium kam.
Okay.
Oder so.
Ja, das ist gut.
Ja?
Ja.
Oder Begabtenförderung für Schildkröten.
Das ist noch besser.
Finde ich gut.
Ja, Begabtenförderung für Schildkröten.
Da denken alle, was ist denn da schon wieder los?
Ja, richtig.
Und ich glaube, nach unserem Gespräch denken alle nämlich immer noch, was ist denn da schon wieder los?
Ja.
Das ist doch ein Kreis, der sich schließt. Finde ich super.
Finde ich auch toll. Dann belassen wir es doch dabei. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du der Einladung gefolgt bist und wir miteinander sprechen konnten.
Ich bedanke mich auch. Ich hatte einen Riesenspaß.
Ja, ich auch. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Von denen verabschiede ich mich auch ganz herzlich. Und dann sage ich wie immer, over and out.